Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Zähne bei Katzen und Hunden und dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Nicole Grünwald. Sie leitet ein Zahntierärztliches Zentrum in Alland in Niederösterreich, hat 2020 auch das Diplom der österreichischen Tierärztekammer für Kiefer- und Zahnheilkunde abgeschlossen. Und wir gehen heute so ein bisschen darauf ein, was uns als KleintierärztInnen in der Praxis so an Zahnproblemen begegnet und was wir vielleicht berücksichtigen könnten, damit es dann auch sozusagen zu einer guten Zahnsituation kommen kann. Als erstes haben wir besprochen, dass wir auch ein bisschen auf die Zahnfehlstellungen eingehen, was ich ja immer in der Praxis ganz spannend finde, wenn die Leute mit einem Welpen kommen oder auch einem Katzenwelpen und gleich eine eindeutige Gebissfehlstellung sichtbar ist. Landen dann viele solcher Welpen tatsächlich bei Ihnen, Frau Dr. Grünwald?
Ja, leider Gottes wird es immer mehr, muss man sagen, weil ich habe schon den Eindruck, dass die ganzen, also egal welche Rasse man hernimmt, es ist auf jeden Fall so, dass die Zahnfehlstellungen immer häufiger vorkommen. Besonders betroffen sind meiner Meinung nach die kleinen Hunde und die Kleinsthunde, also diese Toy Breeds, die haben das am öftersten. Aber mittlerweile gibt es das auch bei Labradors. Und bei allen anderen Rassen kommt das genauso vor und natürlich dann auch bei diesen Designer-Rassen, also diese gekreuzten Labradoodle und so weiter.
Maltipoo, sage ich mal.
Ja, Maltipoo, ja. Genau. Also alle diese Rassen, da wird das immer häufiger.
Was würden Sie dann da empfehlen, wenn ich jetzt diesen Welpen bei der Erstkonsultation in der Ordi sitzen habe? Worauf kann ich da bewusst achten? Da ist ja das Gebiss noch in der Entwicklung, Milchgebiss ist da. Was gibt's da schon? Ich meine, wenn ich offensichtlich einen Vorbiss oder Unterbiss sehe, dann wird das natürlich gleich ein Thema sein, weil das wächst sich ja nicht aus, um es mal so auszudrücken. Aber wenn ich so den Verdacht habe, der Caninus könnte ein Problem bereiten, gibt's da Tipps, wie ich da am besten vorgehen könnte?
Also wichtig ist prinzipiell, dass man sich den Welpen mit geschlossenem Maul anschaut, dass man rundherum alle Zähne versucht, sich anzuschauen, was natürlich zugegebenermaßen sehr oft sehr schwierig ist. Aber man muss halt versuchen, das irgendwie spielerisch, dass man einfach wirklich schaut, ist ein Scherengebiss vorhanden, ja oder nein? Und dass man auch schaut, ob man die Zähne zählen kann, so weit wie möglich halt, beziehungsweise ob alle Zähne überhaupt einmal vorhanden sind. Das kann man also bei geschlossenem Maul, wenn man die Lefzen wegzieht, eigentlich ja ganz gut machen. Und auch von der Seite, von beiden Seiten, links und rechts und natürlich auch von vorne, weil man natürlich von vorne auch schon sehr gut sehen kann und auch tasten kann, ist das Unterkiefer im Verhältnis zum Oberkiefer der Länge entsprechend, sind die vorderen Zähne, die Inzisivi, wie passen die aufeinander, wie ist die Schere, ist der Unterkiefer-Caninus in der Lücke zwischen dem I3 im Oberkiefer und dem Caninus, ja oder nein. Und da kann man schon mal sehr viel sehen, ob diese Gebissstellung so passt. Wenn man sich dann nicht sicher ist, wäre es auf jeden Fall schon ratsam, schon wenn der Welpe noch ganz klein ist, schon mit der 8. Woche, entweder muss man also eben selber ganz genau schauen oder man schickt dann schon den Hund zu jemandem, der sich damit auskennt, wenn man das selber sich nicht zutraut, weil es nämlich wichtig ist, je früher man da eingreift, umso besser. Weil da kann man schon noch mit gewissen Methoden auch versuchen, dass man eine eventuelle Fehlstellung verhindert.
Also es gibt tatsächlich Möglichkeiten, die da am besten noch greifen. Jetzt ist es ja so, dass die Besitzerinnen und Besitzer gerade beim ersten Termin nicht glücklich sind, sowas zu hören, sage ich mal. Und wie kann man das kommunizieren, dass da Maßnahmen notwendig sind und dass eine Überweisung erforderlich ist?
Also im Prinzip ist es so, dass die Leute natürlich, die haben eine Riesenfreude, dass sie jetzt einen süßen kleinen Hund haben Und wenn man sie natürlich dann gleich einmal darauf hinweist, ja, es ist jetzt leider Gottes so, dass diese Zähne halt fehlgestellt sind, dann sind sie natürlich nicht erfreut, das ist verständlich, aber es macht keinen Sinn, das für sich zu behalten und zu sagen, okay, da warte ich mal drauf, weil vielleicht wird's ja. Das wird nämlich leider Gottes in den meisten Fällen nicht, weil es nämlich so ist, dass, und das muss man schon wissen, dass diese ganzen knöchernen Fehlstellungen, das ist alles genetisch vererbt, ja, und man kann auch nicht abwarten, ja, das wird sich auswachsen. Wenn jetzt natürlich ein ganz eine kleine Fehlstellung nur ist, muss man sagen, okay, kommen Sie in einer Woche wieder, aber längeren Abstand würde ich in keinem Fall empfehlen, weil die Tiere wachsen ja sehr schnell, die Kiefer wachsen sehr schnell, die Zähne wachsen sehr schnell, schieben dann sehr schnell nach. Das ist ja anders als bei Menschen, sind ja mit 6 Monaten die Zähne durchgewechselt. Und bis dahin muss man schon darauf achten, dass dieses Scherengebiss in einer möglichst guten Stellung für den Hund steht, sozusagen.
Wenn man sagt, das ist ja alles auch genetisch bedingt, inwieweit spielen da die Züchterinnen und Züchter dann eine Rolle?
Also ich sage den Leuten dann auf jeden Fall, wenn ich sehe, dass da eine knöcherne Maloklusion herrscht, also zum Beispiel eine mandibuläre Distokklusion, wie man das heutzutage nennt, was man früher Brachygnathia inferior genannt hat, dann ist es wirklich wichtig und unumgänglich, dass man den Züchter darauf hinweist, weil das eben vererbt ist. Und dann wäre es ja in Wirklichkeit auch für den Tierarzt, der den Hund gerade am Tisch sitzen hat, sehr, sehr wichtig, die Leute unbedingt darauf hinzuweisen, dass sie mit diesem Hund auf gar keinen Fall züchten dürfen, weil das natürlich dann immer weiter in jede Generation weiter vererbt wird. Ich weise die Leute auch darauf hin, dass sie beim Züchter durchaus Regressansprüche stellen können, weil ja doch eine gewisse Gewährleistung besteht. Und die Züchter sind ja leider Gottes meistens so drauf, dass sie dann sagen, na, das war es das erste Mal, das habe ich noch nie gehabt. Mag sein, ist aber in den allermeisten Fällen nicht wahr. Ja, also ich würde mich auf das nicht verlassen, was der Züchter sagt. Und eines von den Elterntieren oder von den Großelterntieren, die dürfen auf jeden Fall nicht mehr zur Zucht verwendet werden. Und auch der jeweilige Hund natürlich nicht.
Wie kann man jetzt gut vorgehen, um das zu korrigieren? Was gibt es da für Möglichkeiten, die auch Zahntierärztinnen, spezialisierte Zahntierärztinnen gut anbieten können?
Also sehr einfach ist, und das kann jeder schon von vornherein machen, eventuell, wenn die Fehlstellung, also zum Beispiel jetzt ein Caninus-Engstand im Unterkiefer, was ja das ist ja das Häufigste eigentlich, muss man sagen, eben bei den Toy-Breeds und bei den anderen kleinen Rassen, vor allem beim Pudel und so weiter, kann man zum Beispiel versuchen, wenn das jetzt nicht, weiß ich, wie arg ist, da gibt es das sogenannte Balltraining. Da kauft man sich so einen Kong, den gibt es ja in verschiedenen Größen, nimmt den Hund mit in das Geschäft, kauft sich einen Kong, der dem Hund genau zwischen die Unterkieferkanine passt. Und mit einer, also das sind ja diese hart, also diese nicht harten, aber festen Bälle und die eine Schnur auch noch dran haben. Und mit diesem Ball versucht man dann zum Beispiel, das ist eine ganz gute Methode, wo man eigentlich, wenn die Hunde noch so jung sind, sehr viel doch noch selber auch als Besitzer korrigieren kann, versucht das, dass der Besitzer so oft wie möglich, so viel wie möglich mit diesem Kong, mit dem Hund spielt. Und zusätzlich kann er auch noch, wenn der Hund schlaft, ihm mit den Daumen die Unterkieferkanine versuchen hinaus zu massieren, weil ja das Kiefer ist ja noch weich in diesem Alter und da ist es natürlich dann durchaus noch, habe ich schon einige Fälle gehabt, wo das dann sich super korrigiert hat, wo man eigentlich nur wirklich ganz einfach nur mit diesen Kongs und das macht doch dann Sinn, wenn man sagt dann, okay, man nimmt zuerst einmal einen kleinen und dann muss man halt schauen, ich bestelle die Leute dann auch jede Woche, maximal alle 14 Tage ein, damit man schaut, erstens, ob dieser Kong passt, ob sich das verändert, das Kiefer, ob das schon auseinander geht und sage ihnen dann auch, wenn sie dann die nächste Größe vom Kong brauchen und die kaufen sich den dann wieder und machen das dann wieder weiter und dann kann man schon eigentlich wirklich sehr gute Erfolge auch haben auf eine sehr billige und einfache Art, ohne irgendwie invasiv davor gehen zu müssen.
Wo es eigentlich sowohl für Hund als auch für Besitzerin und Besitzer spielerisch laufen kann
Genau, genau,
und
genau.
eigentlich auch nicht in dem Sinn schmerzhaft. weil ja
Genau.
das alles mit dem Ballspiel.
Ja, das ist lustig und ist eigentlich super, eine super Methode, aber das geht natürlich alles nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn das Unterkiefer natürlich, weiß ich jetzt nicht, einen halben Zentimeter zu kurz ist und die Zähne beißen schon ein, also wenn die Unterkieferkanine ins Oberkiefer schon einbeißen, ja, also mit der 8. Woche wird das, ist es sehr selten, aber kommt auch vor.
Haben wir alles schon gesehen, sage ich mal,
Ja,
ne?
genau. Dann, da muss man eben dann schon auch schauen, dass man eben nicht nur das Maul geschlossen anschaut, sondern auch wirklich aufmacht. Und dann sieht man im Oberkiefer an der Gingiva, also am Palatinum, die Eindrücke von den Unterkieferkanini. Und sobald das der Fall ist, dann brauche ich mit meinem Ball überhaupt nicht mehr anfangen, ja, weil erstens einmal sind ja diese Eindrücke in der Gingiva, da entstehen Entzündungen, das tut natürlich auch weh und es entsteht ein sogenannter Interdentallock. Also es kann sich das Kiefer ja dadurch dann nicht mehr weiter bewegen und kann nicht weiter wachsen, weil es angeblich nämlich so ist, dass das Kiefer, während es geschlossen ist, wächst. Also im Schlafen eigentlich hauptsächlich. Und da ist es dann so, dass man dann eigentlich also diese Milchkanini unbedingt so rasch wie möglich ziehen sollte, weil dann kann es nämlich sein, wenn man dann das Balltraining macht und da eben kein so ein Interlock passiert, dann kann es schon sein, dass man das Kiefer wieder halbwegs hinbringt und nämlich, dass dann die persistierenden Kanini in die richtige Position kommen können. Wenn man aber die Milchkanini drinnen lässt, kommen dann die persistierenden Kanini hundertprozentig in der falschen Position.
Das heißt, eigentlich würde es sich, wenn man das Richtige tut, tatsächlich auswachsen können.
Ja, das, also diese Dinge können sich schon ganz gut auswachsen. Aber da ist man natürlich auf die Compliance vom Besitzer angewiesen, weil es dann schon sehr, sehr wichtig ist. Da tut sich jede Woche so viel, ja. Und da ist das wirklich wichtig, dass man sagt, sie müssen einfach jede Woche, maximal jede zweite Woche kommen, weil man eben verhindern muss, dass die bleibenden Zähne dann in derselben Schiene sozusagen wie die Milchzähne herauskommen und dann genau das gleiche Problem halt immer weiter besteht.
Wie würde man jetzt vorgehen, wenn der Hund schon erwachsen ist und kommt erstmals mit so einem Gebiss?
Also im Prinzip ist es so, dass man auch bei Tieren, die schon also die schon die bleibenden Zähne alle haben, kann man zum Beispiel einen Caninus-Engstand behandeln, insofern als wenn das jetzt nur einige Millimeter sind, die Unterkieferkanine zu weit lingual stehen, dann kann man zum Beispiel eine Kronenverlängerung machen. Mit einem Komposit werden die Kronen von den Kanini einfach nach außen hin sozusagen in die richtige Position verlängert. Das lässt man dann einige Wochen drauf und dadurch werden die also quasi mechanisch nach außen verschoben. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man so Schienen macht, die quasi zwischen den Incisivi und den Prämolaren sind. Wenn man zum Beispiel die Oberkieferkanini nach außen verschieben möchte, auch, was ja auch immer wieder mal vorkommt, da kann man so kleine Ebenen machen. Das ist alles aus Komposit, wo man quasi den jeweiligen Zähnen eine sogenannte, so eine Führung verschafft, damit die in dieser Führung dann beim Schluss, wenn das Maul geschlossen wird, gleiten die in dieser Führung hinauf und hinunter und können da nicht aus sozusagen. Und dadurch kann man natürlich auch die Kieferstellung und die Zahnstellung verändern.
Das heißt, auch wenn ein Hund aus dem Tierschutz quasi das erste Mal vor mir sitzt, der ist erwachsen, er hat das Problem, kann man eigentlich noch sehr viel tun, um dem Hund das Leben leichter zu machen.
Na, unbedingt.
Mit seinen Schreckensszenen, ja.
Ja, unbedingt, unbedingt, weil es darf ja in diesem Metier darf es überhaupt nicht um die Schönheit gehen, sondern da geht es ja nur darum, dass man eine Funktionalität erhält oder herstellt, ja, weil es kann auch nicht sein, dass ein Hund, der mit den Unterkieferkanine ins Palatinum einbeißt, das tut einfach weh und kann sogar bis zu oronasalen Fisteln führen, alles schon gesehen, ja. Und die Leute haben die Hunde, weiß ich nicht, wie viele Jahre und wundern sich immer, die haben so einen Nasenausfluss und es ist immer eitriger Nasenausfluss und in Wirklichkeit haben die den Unterkiefercaninus, der da durchsticht. Ja, und das sind ja Zustände, das ist ja tierschutzwidrig in Wirklichkeit. Das heißt, man muss da darauf schauen, dass auch dieser Biss, dass das funktioniert, weil es ist ja auch überhaupt diese ganze Zahngesundheit bei unseren Haustieren. Genauso wichtig wie beim Menschen, und auf das sollten wir Tierärzte wirklich sehr, sehr darauf achten. Den Tieren geht es nach so einer Behandlung langfristig gesehen ja viel, viel besser.
Wenn wir jetzt nochmal, weil wir schon so inklusiv gesagt haben, Haustiere, wir haben jetzt sehr viel über Hunde gesprochen. Ich habe auch schon bei Katzenwelpen, auch bei Rassekatzenwelpen, solche Fehlstellungen tatsächlich gesehen. Da stelle ich es mir jetzt nicht so einfach und spielerisch vor, vielleicht das zu korrigieren. Wie kann man sich das bei einer Katze vorstellen, wenn das Problem da ist?
Naja, bei einer Katze wird man mit einem Kong natürlich keinen Erfolg haben. Aber man könnte natürlich versuchen, es gibt ja auch für Katzen kleine Bällchen oder so, wenn sowas möglich ist. Das ist natürlich bei einer Katze bei weitem schwieriger. Aber leider Gottes ist es auch bei den Katzen ja so. Perserkatzen, Maine Coon, also Maine Coon weniger, aber die Perserkatzen und die Siamkatzen haben leider auch schon immer öfter Fehlstellungen. Nicht so oft wie die Hunde, aber doch. Da müsste man natürlich dann auch schauen. Eine Kronenverlängerung kann man auch bei einer Katze machen. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch bei einer Katze zum Beispiel Oberkieferkanine nach hinten ziehen mit so Power Chains. Da macht man einen Anker an den Backenzähnen und am Kaninus und zieht den nach hinten. Und damit entsteht dann auch ein besseres Bissverhältnis. Und diese Schienen, wo die Zähne dann in dieser einen Position nur gleiten können, kann man bei Katzen genauso machen. Also das ist alles jetzt nicht so viel Unterschied zum Hund. Zum Glück kommt es bei Katzen noch nicht so oft vor, aber so wie die Zucht verläuft mit 50% Inzuchtkoeffizienten, fürchte ich, dass das immer ärger werden wird auch.
Ja, wobei wir wieder, wo wir doch oft landen, bei der Qualzuchtthematik auch landen.
Genau, ja, aber in Wirklichkeit ist das genauso eine Qualzucht sozusagen, weil es ist ja nicht nur, wenn die, weiß ich nicht, irgendwelche Wirbelfehlstellungen und nicht atmen können, die Zähne, die so schief gestellt sind und ein Problem haben, ist ja genauso Qualzucht, dass sobald ich da eingreifen muss, weil das Tier sonst das Maul nicht schließen kann oder im schlimmsten Fall schlecht fressen oder trinken kann, ist es für mich Qualzucht.
Absolut, weil es ja alles, was Schmerzen verursacht, ist nicht okay eigentlich. Ja?
Genau, ja.
Und was das Kiefergelenk auch betrifft, sieht man eigentlich dann auch im Kiefergelenk diese Problematik, dass man eine Arthrose im Kiefergelenk oder auch wirklich Kiefergelenksperren, sieht man das dann bei solchen Fehlstellungen öfter?
Also das natürlich, wenn das wirklich extrem ist, ja, also es gibt ja nämlich auch solche asymmetrischen Fehlstellungen, wo die Tiere quasi das Oberkiefer schaut nach rechts und das Unterkiefer nach links, wo das in der Medianen komplett verschoben ist, ja, das auch das gibt es, angeboren oder halt durch Trauma. Es ist natürlich schon so, dass die Kiefergelenke da massiv drunter leiden, ganz bestimmt. Aber dazu, glaube ich, gibt es noch nicht wirklich solche Ergebnisse, weil ja auch diese Kiefergelenke ganz schwer im Dentalröntgen zu sehen sind, beziehungsweise die müsste man ja im großen Röntgen oder eben im Kombi im CT anschauen. Und das wird eigentlich nämlich auch nicht so wirklich kontrolliert, noch nachdem man zum Beispiel eben irgendeine Orthodontie gemacht hat. Müsste man in Wirklichkeit, wäre das natürlich auch gut, dass man nachher also vorher und nachher die Kiefergelenke kontrolliert. Weil es kann natürlich, weil man tut das ja in wenigen Wochen, zieht man die Zähne in die richtige Position und das wird natürlich im Kiefergelenk schon auch Veränderungen verursachen. Aber da braucht man ein CT dazu.
Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Brachycephalen eingehen, die haben ja dann oft das Problem, dass die Zähne sich wirklich gerade im Unterkiefer, aber auch im Oberkiefer querstellen. Und
Ja.
das sieht man ja auch dann schon im Milchgebiss. Gibt es
Genau.
da Möglichkeiten, weil es ist oft so, dass die ja wirklich einfach keinen Platz für diese Zähne haben und da müssen sich dann die Prämolaren quasi, stellen sich dann alle schön
Ja,
quer, ja?
genau, stellen sich komplett quer. Ja, das stimmt. Naja, also so gerade richten in dem Sinne
Hat man ja
kann
keinen Platz
man nicht.
eigentlich, ne?
Nein, hat man ja auch keinen Platz. Und bei den Brachycephalen ist es ja so, da wird ja leider Gottes ja gar nicht, also angestrebt würde es natürlich werden, aber das ist nicht im Bereich des Möglichen, ein Scherengebiss da überhaupt in irgendeiner Form zu erzeugen. Und wenn, also ich würde jetzt so sagen, dass solange die Tiere da gut damit zurechtkommen, dass sie da fressen können, dass sie Maul schließen können. Und die Zähne natürlich, die haben das sogenannte Crowding, also die haben da dazwischen ja ganz oft keinen Platz. Und da ist es halt dann schon so, da muss man halt dann einfach entscheiden, okay, man zieht diese Zähne. Ja, damit dazwischen ein Platz ist, damit sich die selber reinigen können, weil es ist sowieso so, wir sollten ja alle unseren Tieren die Zähne putzen, täglich, mindestens einmal. Was wir ja alle sehr brav machen, nehme ich doch mal an. Und die Besitzer von Brachycephalen sind natürlich umso mehr dazu angehalten, aber das funktioniert ja doch in den meisten Fällen dann nicht so gut.
Oder
Oder
nur unter Einsatz des eigenen Lebens.
ja, beziehungsweise die lassen sich schon machen, aber man kann ja zum Beispiel an der Innenseite kann man halt einfach diese Zähne sehr oft nicht putzen, ja. Und dann macht es schon Sinn, meiner Meinung nach, da auch zu sagen, okay, ich opfere da so unter Anführungszeichen ein paar von diesen Prämolaren, Molaren, was auch immer, Inzisive, was auch immer notwendig ist, um einfach da einen Platz zu schaffen, damit sich das von selber auch reinigen kann.
Ja, weil was ich schon oft finde, ist, dass man eben sieht, dass sich dort der Schmutz fängt, dann kommt schon
Genau,
die Zahnfleischentzündung und
genau,
das kann dann nie, aufgrund der Fehlstellung, kann das nie anders werden, ne?
genau. Genau. Was die ja auch sehr gerne haben, zum Beispiel die Boxer, sind ja diese Hyperplasien, diese Gingiva-Hyperplasien. Und da muss man ja dazu sagen, die haben das ja teilweise so stark, dass da überhaupt keine Zähne zu sehen sind, sondern das ist alles von der Gingiva total überwachsen. Und da macht es natürlich Sinn, diese Gingiva erstens einmal halt also zu entfernen. Und diese Zähne, die müssen natürlich dadurch dann öfter auch geputzt werden, nämlich auch mit Ultraschall, weil halt darunter natürlich sich das ganze Futter und alles sammelt und die natürlich noch viel mehr zu Parodontitis und Gingivitis und Entzündungen und so weiter neigen.
Wenn ich schon dieses Stichwort höre, ich weiß, dass Ihnen das sehr wichtig ist, gehen wir vielleicht ein bisschen gleich auf diese Parodontitis ein. Was ist da so etwas, was Sie gerne den Kolleginnen und Kollegen draußen in der Praxis mitgeben würden?
Also im Prinzip, was ich gerne mitgeben möchte, ist, jede Rötung in einem Maul von einer Katze und oder einem Hund hat eine Beachtung zu finden, weil wo eine Rötung ist, ist eine Entzündung und wir wissen nicht, ist das jetzt nur das Zahnfleisch oder ist es darunter auch schon der Zahnhalteapparat und oder der Knochen im schlimmsten Fall, ja? Und das sehen wir nur im Dentalröntgen, beziehungsweise natürlich im Cone-Beam-CT sowieso, was ja aber kaum jemand hat. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ganz oft ist es leider Gottes so, es kommen Leute, die bei Tierärzten waren, wo zum Beispiel bei Katzen, bei den Siemen im Unterkiefer ist das ja ganz häufig, die haben dort nur eine kleine Rötung. Und wenn man dann ein Röntgen macht, sieht man dann, die haben dort eine Resorption, die bis in den Knochen geht. Und sobald das die Mundhöhle erreicht, diese Parodontitis, ist das schmerzhaft. Also solange eine Resorption jetzt nur im Knochen ist, wo sich der Parodontalspalt verengt und quasi die Zahnwurzel zu Knochen umgebaut wird, solange das nur im Knochen ist, geht man davon aus, weil fragen kann man ja die Tiere nicht, ist das nicht schmerzhaft angeblich. Aber sobald da eben eine Gingivitis entsteht, ist das schon schmerzhaft. Und ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die gerne sowas selbst hätten, weil das tut nämlich richtig weh und man muss das selber dann wahnsinnig putzen und das behandeln, damit das nämlich dann aufhört, weh zu tun. Und bei den Tieren ist es ja ganz genau das Gleiche. Und das wird halt leider Gottes noch immer total unterschätzt, auch in der Kollegenschaft.
Wobei ich schon viel die Erfahrung mache, dass auch wirklich die Besitzerinnen und Besitzer, selbst wenn sie es gezeigt bekommen, die Rötung, selbst wenn sie den Zahn gezeigt bekommen, also es kommt sehr oft schon das Argument, aber er, sie ist ja normal und quasi, aha, eine Zahnfleischentzündung. Also ich finde, es ist nicht immer leicht, das zu kommunizieren, dass das wirklich ein Schmerz ist. Ich meine, als Mensch, der selber Zahnfleischentzündungen schon mal hatte und Zahnprobleme, tut man sich da ein bisschen leichter, ja? Also weil man es ja selber weiß. Aber das Problembewusstsein ist, wie bei vielen Sachen, die wir kennen aus der Praxis, etwas, was die Leute nicht gerne hören wollen und dann schneller mal sagen, ah, ich merke eigentlich gar nicht das Problem. Was wir dann auch wieder ja öfter hören, ist nach dem Zahnservice, jetzt ist er aber wieder fröhlich.
Ja, genau.
Das ist halt die Schwierigkeit in der Kommunikation auch,
Genau,
ne?
das ist das Schwierige. Aber ich argumentiere mittlerweile so, dass ich sage, diese Rötung auf dem Zahnfleisch, stellen Sie sich vor, Sie hätten das am Arm oder am Bein. Würden Sie das so lassen, wenn Sie das hätten? Und dann sagen die meisten, nein, eigentlich nicht. Würden Sie damit zum Arzt gehen? Ja, eigentlich schon. Und dann sehen Sie, und genau das Gleiche ist da in dem Mund. Das ist wie eine Wunde. Und eine Wunde tut weh. Und damit können Sie dann schon schwerer argumentieren. Aber das stimmt natürlich schon, dass die total, also ganz viele natürlich, bis man die so weit hat, dass sie das verstehen, ja, was da jetzt eigentlich los ist. Das ist echt schwer. Aber ich muss schon sagen, dass das mittlerweile viel, viel besser wird. Also weil ganz oft kommen schon die Leute selber und sagen, ja, ich habe das angeschaut und da sehe ich, das ist ein bisschen rot und muss man da was machen oder nicht. Und wenn man ihnen dann nämlich die Röntgenbilder dazu zeigt, ich gebe die dann auch immer ausgedruckt mit, dann sind die Leute komplett schockiert und sagen, wenn ich das gewusst hätte, also das ist eigentlich, muss ich sagen, die Mehrzahl, die dann sagen, wenn ich gewusst hätte, was da eigentlich im Argen liegt, dann hätte ich das viel früher schon gemacht.
Ja, und das ist halt sozusagen der Teil, wo die Aufklärung sozusagen greifen muss von unserer Seite, dass man sagt, diese Rötung, da ist schon ein Problem da. Ja, das ist ja oft auch
Genau.
mit den Neck Lesions, wenn man die schon sieht,
Genau.
dass den Leuten gar nicht bewusst ist, was das für den Zahn eigentlich heißt und was das an Schmerzen möglicherweise heißt für diese Katze. Ja. Aber ja, da sind halt wir dann, denke ich, gefragt, dass wir das auch wirklich gut kommunizieren und das
Genau,
nehme ich mir
genau.
jetzt gleich mal mit der Wunde, ja, am Arm oder am Bein. Wird schon gleich eingesetzt werden. Ja.
Ja, es ist also bei, zum Beispiel bei diesen Siemen von den Katzen, da sage ich dann eigentlich auch meistens, wenn sich das Zahnfleisch, das hypertrophiert ja dann das oder hyperplasiert dann ein bisschen ja so hinauf meistens, um diesen Defekt zu verschließen sozusagen, damit es nicht die ganze Zeit nur weh tut. Und da sage ich dann eigentlich schon, und das versteht jeder, die hat da ein Loch. Und das ist ja dann auch letztendlich so, wenn man dieses Zahnfleisch wegklappt, ist da drunter ein Loch. Das verstehen die Leute, wenn man sagt, da ist ein Loch in dem Zahn, das kennt jeder. So kann man irgendwie ein bisschen leichter argumentieren.
Wenn wir schon jetzt auch bei diesem Thema Katze sind, da kommen ja dann auch die Katzen im Welpenalter oft jetzt mit den, ich sag mal, entsprechenden Viren, die sich im Maul auswirken können. Gibt es da Ratschläge, Tipps und Tricks, wie wir mit so einer Gingivitis, die sich schon manifestiert im Welpenalter, gut umgehen können oder was wir da auch den Leuten mitgeben können?
Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass Katzen, die eine Gingivitis schon im Welpenalter haben, ja häufig Caliziviren oder eben Herpesviren oder Katzenschnupfen oder so irgendeine Viruserkrankung in sich tragen, die jetzt auch nicht unbedingt ja in dem Sinn ausbrechen muss oder FIV oder Leukose oder FIP, ja. Prinzipiell steht und fällt das Ganze immer mit der Hygiene. Ja, eine Gingivitis kann man schon mit der passenden Hygiene versuchen, ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und bei so jungen Katzen ist es auch so, man sagt ja eigentlich, man sollte unbedingt oder auch beim Hund, wenn sie schon vor dem Zahnwechsel eine Gingivitis haben, dann sollte man aber den Zahnwechsel schon einmal abwarten, weil es ganz oft so ist, dass sich das dann gibt. Und überhaupt während des Zahnwechsels, da ist es ganz oft so, dass sich das ein bisschen entzündet, das Zahnfleisch, und das sollte man unbedingt abwarten. Unter der Voraussetzung, dass eine adäquate Reinigung jeden Tag stattfindet. Ja, also das ist im Sinne von, man kann auch Katzen kann man beibringen, dass man ihnen die Zähne putzt. Ist natürlich schwieriger als beim Hund. Aber man kann zum Beispiel eine kleine Zahnbürste nehmen, da drauf eine Leberstreichwurst oder diese wohlschmeckende Zahnpasta nehmen und die dann da drauf jeden Tag da drauf herumkauen lassen. Außerdem meine ich schon, dass es auch wichtig ist, dass auch Katzen sehr viel kauen und ich glaube schon, obwohl es jetzt wieder Studien dazu gibt, die sagen, das Kauen ist jetzt nicht so das Um und Auf, aber ich glaube schon, weil unsere Hunde und Katzen sind Raubtiere. Je mehr die Tiere kauen, umso weniger Probleme haben sie insgesamt. Und es ist eben dann so, dass es manchmal ja auch nach dem Zahnwechsel diese Gingivitis nicht weggehen will. Ja? Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Virus oder irgendeine andere Grunderkrankung im Hintergrund schlummert, sehr hoch. Man kann die Tiere natürlich dann auf alles testen. Letztendlich ist es manchmal dann so, dass es darauf hinausläuft, dass wir alle Zähne ziehen müssen. Ja? Auch das ist leider gar nicht so selten unbedingt notwendig. Vor allem, also ich habe die Erfahrung gemacht bei Maine Coons, warum weiß ich eigentlich nicht, aber die sind da besonders prädisponiert, dass es so ist, ich ziehe mal alle Backenzähne, weil da manchmal ja, es passiert, da kommen 2,5-jährige Katzen, die haben eine Gingivitis, das ganze Maul ist rot und dann zieht man alle Backenzähne und lasst da mal die Eckzähne und die Inzisive stehen. Und dann geht das zurück. Und dann geht das teilweise so gut zurück, dass dann gar nichts mehr, gar keine Entzündung mehr ist. Wenn man Pech hat oder die Katze Pech hat, dann ist es sogar so, dass man die Inzisive und die Kanine dann in einer zweiten und dritten Sitzung eventuell auch noch extrahieren muss, weil die Entzündung nicht in den Griff zu kriegen ist. Ja, und auch da muss man sagen, so schade es natürlich um im Prinzip gesunde Zähne bei einer jungen Katze geht, meiner Meinung nach ist es schon so, eine Entzündung, eine permanente Entzündung in dem Körper ist bestimmt bei weitem schädlicher, als wenn die Katze die nächsten 16 Jahre ohne Zähne herumläuft.
Und auch der chronische Schmerz.
Genau.
Also sei es jetzt die Entzündung, die dem Körper natürlich schadet, aber auch dieser chronische Schmerzzustand, also da wäre ich auch grantig, ja? Also wenn man sich
Ja.
vorstellt, das ganze Leben muss man mit einer kompletten, einem Maul voller Zahnfleischentzündung leben, ich stelle mir das wirklich nicht sehr angenehm vor.
Nein, 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 das muss echt die Hölle sein. Und darum sind die Katzen ja dann auch wirklich grantig. Das Blöde ist nur halt, dass die Leute das halt nicht merken oft, dass sie nicht sehen, dass das Tier in Wirklichkeit leidet, weil es frisst ja eh. Ne? Und ich versuche dann den Leuten immer zu sagen, wenn sie jetzt angenommen, es würde ihnen auf der rechten oberen Seite irgendwas wehtun, und Sie wüssten nicht, dass es einen Zahnarzt gibt. Was würden Sie machen? Würden Sie essen oder würden Sie aufhören zu essen? Und dann sagen die Leute immer zuerst, naja, würde ich schon aufhören zum Essen. Sag ich, ja, und nach dem Tag 14 würden Sie noch immer nicht mehr essen. Na, dann würde ich vielleicht schon beginnen, wieder zu essen. Ja, weil das ist halt einfach der Überlebenstrieb. Und man beobachtet ja die Tiere auch nicht bei jedem Fressen und sieht dann, der tut das ja eigentlich hin und her schupfen oder was ja ganz oft ist, was ja auch immer ein Argument ist, na ja, wieso, die Katze kann nicht zahnen, die haben, die frisst ja jetzt eh nur mehr Trockenfutter. Na logisch, weil sie sich's nach hinten schmeißen kann und dann bleibt nichts bicken und dann tut's viel weniger weh.
Ja, weil das ist oft das Argument mit dem Trockenfutter, dass sie jetzt lieber sogar Trockenfutter isst und
Genau.
deswegen kann sie kein Zahnproblem
Ja,
haben. Dass
genau.
wirklich, dass diese Verbindung, dass das viel weniger wehtun würde.
Ja, weil es aber doch hart ist, weil wir würden ja nichts Hartes essen, wenn uns was wehtut. Aber wir können es uns natürlich auch aussuchen. So fängt es an.
Naja, wobei es tut es auch bei Menschen, wenn es nur auf einer Seite wehtut, dann kann man das Harte gezielt auf der anderen Seite.
Genau,
Es ist nicht
genau.
so bei dir, auch
Genau.
vom Menschen her, finde ich nicht
Ja,
so
genau.
interessant.
Und wenn man gerade, wenn man nämlich auch selber, wenn man eine Gingivitis hat und dann wirklich etwas, also wenn man sagt, okay, man beißt halt das Harte auf der anderen Seite und nachher schluckt man es runter, dann tut die Gingivitis auf der anderen Seite nicht weh. Wenn man dann aber irgendein, weiß ich nicht, einen Brei oder was hat und das bleibt dann dort bicken, na, das ist dann wirklich schmerzhaft.
Weil wir gerade beim Thema bleibende Zähne ziehen sind. Ja, wie fällt jetzt diese Entscheidung, sei es bei den chronischen Gingivitiden oder auch bei den Fehlstellungen, wann muss ein bleibender Zahn raus?
Also im Prinzip erstens einmal Röntgen, Röntgen, Röntgen. Ja, so beginnt es einmal. Also ohne Dentalröntgen geht überhaupt nichts. Ja, wenn ich jetzt dann sehe, okay, da sind jetzt, weiß ich jetzt nicht, zu viele Zähne oder angenommen der Caninus, ich habe nicht herausgebracht, mit welcher, auf welche Art auch immer, und er beißt mir ins Oberkiefer ein. Ja. Also die Extraktion ist natürlich immer das letzte Mittel der Wahl, ja. Weil man muss ja schon sehen, Oberkiefer und Unterkanine sind ja wie Daumen und Zeigefinger für die Tiere im Prinzip, ja. Das heißt, das ist die letzte Methode der Wahl, dass man es zieht, ja. Es gibt dann auch noch Möglichkeiten, dass man sagt, Zum Beispiel, man kürzt die ein. Ja, man kürzt die, macht, solange sie am Leben sind, eine Vitalamputation. Das heißt, der Zahn bleibt am Leben und kann dann in weiterer Folge diesen Zahn, wenn die Wurzelspitze sich geschlossen hat, wenn das Tier dann älter ist, schließt sich ja die Wurzelspitze und dann kann man dann in weiterer Folge eine Wurzelbehandlung machen. Das Problem bei diesen Eingriffen ist natürlich immer das, da muss man schon auch sagen, das Risiko natürlich besteht. Wenn ich diesen Zahn abschneide und die Pulperhöhle öffne, ist natürlich immer das Risiko, dass da Keime reinkommen und dass mir das dann hochgeht. Das heißt, dass sich dort dann eine Pulpitis entwickelt und man dann den Zahn möglicherweise sowieso ziehen muss. Ja? Dann ist es auch so, dass natürlich ein abgeschnittener Zahn nicht die Qualität mehr hat wie ein intakter, ist eh ganz klar. Aber um eben solche Defekte, die die Zähne verursachen, zu vermeiden und eben dadurch verursachte Schmerzen zu vermeiden, das ist halt die oberste Prämisse, ist auch die Extraktion ein probates Mittel, um das Tier vor irgendwelchen Schmerzen zu bewahren.
Um es ein bisschen zusammenzufassen, es läuft immer auf die Schmerzvermeidung hinaus. Das heißt,
Genau,
dass der
genau.
Grund, die grundlegende Ziel der Zahnbehandlung ist die Vermeidung von Schmerzen.
Genau.
Was ja auch in der Kommunikation mit den Besitzerinnen und Besitzern, wenn die vom Menschen ausgehen, da geht es sehr viel um Zahnerhalt. Geht auch viel um
Ja.
Kosmetik und wie wir aussehen. Und dass das unsere Priorität ist, finde ich auch wichtig, dass man betont. Ne? Es geht uns wirklich darum, dass das Tier keine Schmerzen hat und auch darum zu erkennen, ob es welche hat. Ne?
Genau, es geht überhaupt nicht um ein Aussehen oder um ein rassespezifisches Bild, das der Hund da jetzt darstellen muss. Gibt es Leute, denen es darum geht, ja? Bei Arbeitshunden zum Beispiel ist es anders nicht. Da geht es schon auch um die Funktion der Zähne, die dieser Hund dann haben muss, weil der bei der Polizei oder weiß ich nicht, beim Bundesheer oder so eingesetzt wird. Da sind das natürlich, sind natürlich andere Voraussetzungen wieder. Aber im Liebhaberbereich, sage ich jetzt einmal, ist einfach die oberste Prämisse, dass dieses Tier gut fressen und gut trinken kann und dass es keine Schmerzen hat.
Dann stelle ich noch eine letzte Frage. Warum gerade die Entscheidung für die Zähne? Sie sind ja jetzt schon seit mehr als 20 Jahren spezialisiert auf Zähne und als Zahntierärztin tätig. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, ich war in Amerika Postdoc und habe dort festgestellt, Zahnbehandlungen waren damals dort schon in den Kinderschuhen. Also das ist schon viele Jahrzehnte her. Und da habe ich mir gedacht, das gefällt mir eigentlich, weil man da den Tieren wirklich gut helfen kann. Und hier in Österreich war ja noch komplette, also Unverständnis, was das betroffen hat. Und dann ist es nämlich auch so gewesen, dass ich zufälligerweise von meinem Vorgänger eine ganz alte Zahnstation von einem Dentisten mitgekauft habe, unter Anführungszeichen. Und mit der habe ich damals begonnen und habe mir dann auch von der Bundeswehr ein Zahnröntgen gekauft. So ein grünes, ganz, aber das war eigentlich recht neu und habe dann halt analog Filme entwickelt und bin also dann drauf gekommen, das ist ein total spannendes Thema. Und so wie Sie am Anfang gesagt haben, ist es ja so, dass die Besitzer ganz oft nachher kommen und sagen, der Hund oder die Katze ist plötzlich völlig verändert. Das hat mir dann so gefallen, wo und ich, man kann den Tieren damit so viel helfen und so viel Leid verhindern, dass ich mir dann gesagt habe, okay, das ist toll, das, auf das muss ich mich irgendwo spezialisieren und habe dann natürlich ganz viele Kurse gemacht und eben auch eben um Zahnerhalt und so weiter, damit man das auch machen kann.
Wenn man da jetzt auf die letzten Jahrzehnte zurückblickt, hat sich wirklich ja unglaublich viel getan von den Möglichkeiten auch, ne, die wir jetzt haben, um die Zähne zu behandeln bei den Tieren.
Genau. Und da sind wir noch immer relativ am Anfang, muss man ja sagen. Ja, leider Gottes. Aber es wird schon immer besser. Es ist schon viel besser. Es wird schon viel mehr Wert darauf gelegt. Und auch die Besitzer selber sind schon viel aufgeklärter und wissen schon sehr viel mehr, wie wichtig das eigentlich auch ist und dass sie da halt wirklich darauf achten müssen, weil vor 25 Jahren damals hat eigentlich kein Mensch, also das war immer so und das haben wir nicht braucht und was brauchen wir jetzt, jetzt brauchen wir es auch nicht, Zähne putzen oder so und dann haben sie mich belächelt und ausgelacht. Aber mittlerweile, wenn man das sagt, wird man nicht mehr ausgelacht, sondern es ist dann schon auch, es wird ernst genommen.
Ja, man muss auch sagen, dass mit dem Zähneputzen Das wird schon mehr, dass sich auch die Leute damit beschäftigen, wie das für sie möglich wäre und wie man doch das schaffen könnte. Ja.
Ja, naja, vor allem nämlich, wenn man nämlich denen auch klar macht, dass sie sich sehr viel Geld und dem Tier sehr viel Ungemach ersparen, wenn sie wirklich da dranbleiben. Und das werden Gott sei Dank immer mehr, weil wenn man dann jedes Jahr sagt, okay, es ist ja natürlich so, das Zahnstein entfernen hält ja jetzt auch nicht ewig, nicht? Sondern das ist dann natürlich nach einiger Zeit sind die Zähne wieder mit Belag und mit Zahnstein und so weiter belegt und dann stinkt's und dann, wenn es zu stark stinkt, wollen sie es dann ja, ist es dann doch für die Leute auch irgendwann einmal ein Problem. Und wenn sie das dann mal machen haben lassen und dann recht viel Geld dafür gezahlt haben, dann sind sie froh, wenn sie selber das bisschen verzögern können und das Geld vielleicht für was anderes ausgeben.
Also in diesem Sinne mache ich jetzt ein schönes Schlusswort und sage, Leute, Zähneputzen ist wichtig bei Mensch und Tier.
Genau.
Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Danke ebenfalls. Dankeschön.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.